also strategische Klagen, um eben ja andere mundtot zu machen. Vorrangig geht es von Unternehmen oder anderen mächtigen Akteuren eben aus, um JournalistInnen, AktivistInnen und andere zivilgesellschaftliche Initiativen einzuschüchtern. Ich habe gestern mit Philipp Wissing gesprochen. Er ist Projektleiter der No Slap Anlaufstelle und mit ihm sprach ich unter anderem um Machtungleichgewichte, um vorgerichtliche Abmahnungen, aber auch über die Folgen für Betroffene und auch darüber, warum Slaps eigentlich auch eine Gefahr für den demokratischen Diskurs darstellen. Und ich sprach natürlich auch mit ihm darüber, was eigentlich die No Slap Anlaufstelle macht und wie sie auch Betroffene hilft und unterstützt. Und dieses Gespräch mit Philipp Wissing hören wir jetzt rein. Wir wollen ja über sogenannte Slaps reden. Das ist ja ein Akronym. Was genau sind denn diese Slaps eigentlich? Worüber sprechen wir da?
Bei Slap geht es konkret um Strategic Lawsuits Against Public Participation. Dafür steht eben dieses Akronym, also strategische Lawsuits, also rechtliche Schritte gegen öffentliche Teilhabe und Teilnahme am öffentlichen Diskurs. Slap ist auch sozusagen auf Englisch ein Begriff für Ohrfeige. Also es geht da schon auch um so einen Effekt des Abwatschens, des Ohrfeigens von Akteuren, die eben unliebsame Kritik in der Öffentlichkeit äußern und wo dann eben Akteure wiederum, die vor allem die Mittel haben, also da geht es auch ganz wesentlich um Machtungleichgewicht und unterschiedliche Ressourcen und die eben die Mittel dazu haben, mal eben AnwältInnen auf zu beauftragen, um eben abzumahnen, um rechtlich vorzugehen, dann auch vorgehen können gegen unliebsame Kritik.
Die Mittel haben, haben Sie gerade gesagt. Wer nutzt denn vor allen Dingen ja diese unrechtmäßigen Klagen gegen, weiß ich nicht, medienschaffende, zivilgesellschaftliche Akteurinnen? Also wer ist das? Können Sie da mal so ein paar Akteure nennen und vor allen Dingen ja mit welchem Ziel?
Genau, vielleicht noch kurz zu diesem Wort unrechtmäßig, weil das noch es eben keine auch rechtliche Definierung dazu gibt. Also quasi noch können wir uns dann nicht auf eine Gesetzeslage berufen, die das dann Ganze als unrechtmäßig erklärt. Da wird gerade ein Gesetz in Deutschland quasi vorbereitet, auf den Weg gebracht, dass sich an eine europäische Gesetzgebung anschließt, die es dazu schon gibt. Aber genau, im Augenblick ist es also eher so der Punkt, illegitimes Vorgehen, ungerechtfertigtes oder auch unverhältnismäßiges Vorgehen mit rechtlichen Mitteln. Und in unserer Erfahrung jetzt als Anlaufstelle in Deutschland sehen wir da eben ganz, ganz klassisch vor allem größere Firmen, die aktiv sind in verschiedenen Bereichen, aber die quasi mit ihren Geschäftspraktiken Aufsehen erregen, sei es, weil sie gegen Auflagen verstoßen, sei es, weil es Umweltbedenken gibt, sei es, weil es globale Aspekte gibt, also Fragen der globalen Gerechtigkeit, was dann eben Kritik nach sich zieht. Also dann geht es konkret um investigativen Journalismus, um Dokumentation von Protestaktionen, um also jede Form von Öffentlichkeitsarbeit und öffentlicher Dokumentation von der Kritik an eben solchen Praktiken, gegen die dann rechtlich vorgegangen wird. Und das geht dann meistens, fängt das an mit einer Abmahnung, also ganz klassischen anwaltlichen Schreiben, in dem dann eben aufgefordert wird, bestimmte Aussagen zu unterlassen, sei es auf Websites, sei es in Form von Zeitungsartikeln oder auch von Fotos und Videos, die angefertigt werden. Und das geht dann eben bis hin zu gerichtlichen Verfahren, wo dann wirklich vor Gericht auch versucht wird, das dann gerichtlich durchzusetzen, dass dann eben bestimmte Kritik nicht mehr öffentlich geäußert werden darf.
Als ich mich jetzt mit dem Thema so befasst habe, ist mir ein ganz prominentes und glaube ich auch ein sehr in Anführungsstrichen extremes Beispiel in den Sinn gekommen, nämlich Donald Trump, der ja zumindest damit drohte beziehungsweise auch ja, Klagen angekündigt hat gegen verschiedenste wirklich große Medienhäuser und auch in riesengroßen, also Milliardenhöhen. Das ist jetzt nun mal erstmal sehr weit weg. So, aber eine Studie der Otto Brenner Stiftung, die im letzten Jahr veröffentlicht wurde, hat ja auch gezeigt, auch hier in Deutschland ist es ein Phänomen, das real ist und auch vor allen Dingen Medienschaffende neben zum Beispiel Gewerkschaften und anderen ja, NGOs oder so und öffentlichen Akteuren sind in Deutschland eben von diesen Slaps betroffen. Ist das ein neues Phänomen? Also wie akut ist die Situation hierzulande?
Wir gehen nicht davon aus, dass es ein neues Phänomen ist. Slaps gibt es wahrscheinlich oder ist davon auszugehen, seit es sozusagen die Möglichkeit gibt, rechtlich vorzugehen gegen Äußerungen, also seit es sowas wie Äußerungsrecht gibt. Seitdem lässt sich das natürlich auch missbräuchlich anwenden. Was jetzt quasi neu ist, ist gerade jetzt auch im europäischen Kontext eben die gesetzliche und gesetzgeberische Debatte, also dass es überhaupt so einen Begriff gibt, der jetzt auch gesetzlich normiert wird. Das hat eben viel mit dieser Initiative der Europäischen Union zu tun. Da wurde eine Richtlinie vorletztes Jahr verabschiedet, die jetzt eben alle Mitgliedstaaten auch umsetzen müssen als nationales Recht. Und deswegen, genau, ist dieses Thema einfach jetzt vermehrt in Fokus geraten. Gleichzeitig sehen wir schon auch eine Zunahme von Fällen, seit das Ganze eben jetzt intensiver beobachtet wird, also auf der europäischen Ebene, vor allem von der Coalition Against Labs in Europe, wo wir auch Teil sind und uns dem auch zurechnen. Da gibt es mittlerweile seit über 5 Jahren schon auch regelmäßige Beobachtung von Fällen europaweit. Und da gibt es auf jeden Fall die Beobachtung, dass es mehr wird. In Deutschland sind wir jetzt als Anlaufstelle recht frisch erst dabei, auch zu beobachten, zu dokumentieren. Da haben wir jetzt auch schon einige Fälle eben beobachtet und dokumentiert, aber können da jetzt noch nicht so genau sagen, ob das wirklich mehr wird oder ob wir eher gerade erst anfangen, überhaupt uns mal einen Überblick zu verschaffen. Genau, deswegen würde ich sagen, sind wir gerade vor allem in dieser Phase, diesen Begriff ernst zu nehmen und darauf aufmerksam zu machen, dass es eben immer wieder passiert und gleichzeitig natürlich auf diese Entwicklungen hinzuweisen. Genau, Sie haben es gerade eben schon angesprochen, im internationalen Kontext. Die Entwicklungen in den USA sind da für uns schon auch bedenklich. Wir haben zum Beispiel auch mit Greenpeace International bzw. Greenpeace Deutschland eine Veranstaltung auch gemacht im letzten Jahr zu einem Fall gegen Greenpeace International in den USA, wo da eben auch ganz massiv vorgegangen wird, mit ganz massiven Schadensersatzklagen sozusagen oder Androhungen von Zahlungen, die da gerichtlich durchgesetzt werden sollen. Also das ist international ein großes Thema. Und wir als Anlaufstelle jetzt für Deutschland fokussieren uns dann eben auch vor allem hier hierzulande auf die Fälle, die uns so erreichen. Da haben wir leider auch sehr begrenzte Mittel. Also wir können wirklich eigentlich nur Aussagen treffen über Anfragen, die uns erreichen, also wo Menschen uns per E-Mail, per Signal oder auf anderen Wegen eben kontaktieren. Und dann können wir das sichten, können intern das so ein bisschen einschätzen. Wir haben auch einen Fragebogen auf unserer Website, wo wir so ein bisschen versuchen mal zu erheben, was gibt es ja hierzulande eigentlich für Fälle. Und einzelne Fallbesprechungen veröffentlichen wir dann auch auf unserer Website, wo wir so ein bisschen darstellen, ja, was Slaps sein könnten, was so die Merkmale bei den jeweiligen Fällen sind. Da maßen wir uns auch nicht an, sozusagen das letzte Urteil zu sprechen. Wie gesagt, die Gesetzgebung ist da gerade auch noch auf dem Weg, aber genau, da gibt es dann mal so ein paar Eindrücke. Und insgesamt würde ich sagen, entsteht da gerade ein Bild, das schon besorgniserregend ist und aber gleichzeitig auch viel Hoffnung macht, weil sich eben Betroffene da schon auch gut dagegen wehren können, wenn sie vorbereitet sind, wenn sie da ein bisschen sensibilisiert sind und nicht ganz ahnungslos in solche Situationen hineingeraten.
So eine Klage letztlich ist ja fast schon sozusagen das Ende einer Kette von möglichen Vorgehen gegen unliebsame KritikerInnen. Es gibt ja noch andere rechtliche Mittel oder auch Formen von Einschüchterung jenseits von Gerichten, also Androhung von Klagen, Unterlassungen und Abmahnungen und so. Was sind denn da so Ihre Eindrücke oder Erfahrungen jetzt auch von Ihrer Anlaufstelle? Was sind denn so die Formen der Einschüchterung hier so in Deutschland?
Also wir sehen da vor allem eben genau Aktivitäten in diesem vorgerichtlichen Bereich, außergerichtlichen Bereich, die Sie jetzt auch schon angesprochen haben. Weil genau, es ist eben so, dass es nicht immer direkt zu einem Gerichtsverfahren kommt, sondern dass da eben erstmal Kommunikation und Schritte davor gibt. Ich bin selber kein Jurist, also kann da jetzt auch keine hundertprozentige Expertise sozusagen einbringen. Aber genau, es ist halt das Gängigste oder das Üblichste ist es sozusagen erstmal, wenn ich jetzt was gegen die Berichterstattung habe, die Sie jetzt zum Beispiel über uns hier machen, dann könnte ich eine Anwältin beauftragen, Ihnen eine E-Mail zu schicken oder einen Brief, in dem eben aufgefordert wird, dass Sie den Beitrag wieder runternehmen und zwar bis zu einer bestimmten Frist unter Androhung bestimmter Konsequenzen. Genau, bis hin zu einer Klageschrift, die dann schon da ist und dass dann sozusagen angedroht wird, wenn sie das nicht machen, dann sehen wir uns vor Gericht. In dem Bereich sehen wir auch die meiste Aktivität. Also es kommt meistens gar nicht erst zu Verfahren vor Gericht, weil leider diese Ebene von vorgerichtlicher Einschüchterung sozusagen schon so unglaublich effektiv ist. Und die lässt sich eben auch schwer, sage ich jetzt mal, auch gesetzlich einschränken, weil es ist sozusagen das ganz normale, übliche Verfahren im zivilrechtlichen Kontext. Also steht allen frei, sich Anwältin zu nehmen und erstmal einen Brief zu schicken. Der bedeutet auch erstmal noch nichts, also beziehungsweise der hat noch keine konkrete bindende Konsequenz. Es ist nicht wie, dass dann wirklich etwas verfügt wurde gerichtlich oder so, sondern das ist ja erstmal nur ein Zeichen. Hallo, hier hat jemand einen Anwalt, eine Anwältin und wenn das und das nicht passiert, dann gehen wir vor Gericht. Und aus der Perspektive auch zum Beispiel des Deutschen Richterbundes oder auch anderen mit Justizabläufen, mehr auch professionell vertrauten Menschen, ist das dann oft in der Argumentation ja das Privileg sozusagen, das alle BürgerInnen haben, dass sie sich eben jederzeit vor Gericht streiten dürfen. Also das sozusagen, ne, wo dann gesagt wird, naja, das ist Rechtsstaatlichkeit und wir alle können uns jetzt zivilrechtlich, also nicht mit Staatsanwaltschaft, sondern erstmal miteinander, mit anderen BürgerInnen vor Gericht eben auseinandersetzen. Und da sind wir aber, würde ich sagen, schon bei dieser Asymmetrie oder bei dieser Unterscheidung von verschiedenen Gruppen, weil es gibt halt die Personengruppen, die genau selber im rechtlichen Bereich arbeiten oder eben für Firmen arbeiten oder einfach selber sehr viele Mittel haben, sich anwaltliche Beratungen in beliebigem Umfang irgendwie leisten können und das dann eben als ein ganz normales Tool sehen. Also, ne, wenn ich jetzt irgendwie als Teil einer Firma sowieso zweimal die Woche mit Rechtsexpertinnen spreche und dann schicke ich halt mal oder gebe ich mal eine Abmahnung in Auftrag, dann ist das alles für mich nicht so schlimm. Die meisten BürgerInnen allerdings haben ja nicht regelmäßig mit solchen Verfahren zu tun und für die ist es eben schon dann ganz schön stressig, wenn jetzt dann plötzlich eine Abmahnung reinkommt. Und sei es im Journalismus, sei es im Aktivismus, sei es BürgerInitiativen, BloggerInnen, ist es erstmal ein Schock. Und da so ein bisschen eben ja darauf hinzuweisen, dass das schon auch also in diesem Bereich viel passiert und dass deswegen eben auch die Aufklärung und Vorbereitung so wichtig ist für alle, die sich kritisch öffentlich äußern, dass sie nicht schon von diesem vorgerichtlichen Bereich so bedroht werden. Das ist eine unserer großen Ziele oder unserer großen Aufgabe, weil wir eben, genau wie Sie gefragt haben, in diesem Bereich durchaus die größte Aktivität sehen.
Sie haben ja jetzt gerade auch schon einige Betroffene von diesen Slaps genannt, also Bürgerinitiativen, BloggerInnen, JournalistInnen. Ich habe so ein sehr idealisiertes, romantisierendes Bild von so großen Medienhäusern so vor Augen. Das ist halt eine große Zeitung, ein großer Fernsehsender, der irgendwie ja auch in eine größere Struktur eben eingebunden ist. Da gibt es eine starke juristische Abteilung und wenn man investigativ arbeitet, dann stößt man natürlich irgendwie so auf Widerstand. Jetzt stelle ich mir aber so die Frage, wer denn dann auch eher so die Zielscheibe von so Slaps sind, sind es denn einzelne JournalistInnen, die ja dann in dem Fall wahrscheinlich auch einfacher einzuschüchtern, anzugreifen sind, zu bedrohen sind, oder sind es dann ganze Medienhäuser?
Also wir sehen das hierzulande oder vor allem ist es auch das, was uns unsere Rechtsbeirätinnen berichten. Wir haben einen recht großen Rechtsbeirat aus Rechtsexpertinnen, vor allem im Äußerungsrecht, aber auch anderen Rechtsgebieten. Und die berichten uns, dass es eben, dass das auf jeden Fall ein Trend ist, dass es mehr und mehr rechtliches Vorgehen eben gegen Einzelpersonen gibt. Also genau, im journalistischen Bereich wäre das dann nicht mehr irgendwie die Redaktion oder der Verlag oder so, der rechtlich belangt wird, sondern wirklich dann die einzelne Journalistin persönlich, als Privatperson sozusagen auch. Wir sehen es im akademischen Kontext, also Personen, die für Institute arbeiten, die dann Forschungspaper auch publizieren, die dann zum Beispiel verwendet werden, um Sanktionen zu rechtfertigen, staatlicherseits. Und dann wird quasi gegen diese Grundlage der Sanktionen vorgegangen, also gegen diese Veröffentlichungen, dann aber auch gegen Einzelpersonen und eben nicht die ganzen Organisationen. Und eben bei der Bürgerinitiative auch ähnlich. Da steht halt eine Person im Impressum der kleinen Website, die man sich vielleicht aufgebaut hat. Und dann gibt es einen Blogbeitrag zu dem ja, Anlass und Ansinnen dieser Bürgerinitiative. Und dann wird halt gegen diese Einzelperson vorgegangen, die da im Impressum steht. Das ist ein Trend, den wir sehen. Wir können den jetzt noch nicht so gut in Zahlen ausdrücken, weil, wie gesagt, wir fangen gerade erst an, das alles so ein bisschen zu beobachten. Aber das ist natürlich bedenklich, weil, wie Sie dann schon sagen, dann steht eben nicht die ganze Struktur mit vielleicht einer eigenen Rechtsabteilung oder zumindest mehr Ressourcen und auch mehr Köpfen und Schultern, die dann damit beschäftigen und diese Situation tragen da, sondern dann stehen halt Einzelpersonen da und sind natürlich viel weniger belastbar oder viel schneller überlastet. Und das ist definitiv einer der großen Aspekte, die wir beobachten. Ja, als Taktik.
Eine Überlastung, eine Belastung, haben Sie es gerade schon angesprochen. Was macht es denn sonst so mit den Betroffenen? Auch neben dem ersten Schock vielleicht oder Verwunderung, Wut, ich weiß es gar nicht, was dann passiert, wenn man halt irgendwie so eine Reaktion auf seine Berichterstattung bekommt. Aber was macht es denn auch mit den Leuten, also mit den JournalistInnen, AktivistInnen, sonst so, wenn sie halt eben auch schon Ziel von Slaps oder auch vorgerichtlichen Schritten geworden sind?
Ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine große Belastung durch die Bank. Da gibt es auch schon erste Studien, die sich damit beschäftigt haben. Findet man auch bei uns auf der Website, auf unserem Blog, schon auch aus dem letzten Jahr. Aber das ist genau auf jeden Fall bei diesen Einzelpersonen, die von sowas betroffen sind, halt zu immensem Stress kommt. Also Schlafmangel oder Schlafstörungen, schlafen schlechter, haben enorm hohen Stresslevel durchgängig, weil halt dann plötzlich dieses Damoklesschwert eben aufgeht, wenn ich so eine Abmahnung bekomme, okay, wie viel riskiere ich hier? Und was da halt einfach der große Punkt ist, ist einmal natürlich an sich schon der Streitwert oder sozusagen, also die Summe, die dann angegeben wird als Schaden und die dann angedroht wird, vor Gericht sozusagen einzufordern. Also wenn ich jetzt sage, hier der Radiobeitrag, den wir machen, der schadet unserer Anlaufstelle und jetzt schulden Sie mir 50.000 Euro oder das würde ich dann vor Gericht fordern, dann haben Sie einmal diese 50.000 Euro im Kopf, muss ich die zahlen und so, wo dann tatsächlich vom Ablauf solcher Zivilverfahren das dann selten dazu kommt, dass dann wirklich diese ganze Summe am Ende dann tatsächlich fertig wird. Aber es ist trotzdem mal irgendwie so eine Summe im Raum und die wird natürlich, je größer die Unternehmen sind, dann auch immer größer, weil dann halt argumentiert wird, okay, das, was hier jetzt passiert ist, das sind jetzt Hunderttausende Euro Schaden. Und das Zweite ist aber schon auch ganz, ganz unmittelbar, was auf jeden Fall ja dann auf Sie zukommt, sind eben Kosten für anwaltliche Beratung, weil das ist schon einfach was wirklich wichtig ist, gerade in so einem spezialisierten Rechtsgebiet wie dem Äußerungsrecht, dass man sich dann gut anwaltlich beraten lässt. Und das kostet auf jeden Fall Geld und das kriegt man auch nicht wieder, dieses Geld erstmal. Und wenn dann eben vor Gericht das nicht gut läuft und ja, man die Auseinandersetzung vielleicht auch in der ersten Instanz erstmal verliert, dann prägt man auch noch die Anwaltskosten der Gegenseite vielleicht unter Umständen. Also das hängt alles von vielen Faktoren ab. Aber das sind dann alles die Sachen, die dann im Kopf plötzlich bei den Menschen natürlich rumschwirren und die sozusagen dieses Risiko dann darstellen, das man auf sich nimmt, um überhaupt dann in die Auseinandersetzung zu gehen darüber, ob jetzt das, was ich da öffentlich behaupte, rechtens ist oder nicht. Und das ist, glaube ich, einfach das große Problem, dass jetzt unabhängig davon, ob die Sache, die ich öffentlich behaupte, gut oder schlecht recherchiert ist oder gut belegt ist, dass es einfach an sich schon viele Faktoren gibt, die mich dann vielleicht eher dazu bringen, auch wenn ich glaube, ich habe das gut gemacht, aber dass ich mich dann gar nicht traue, eigentlich in diese Auseinandersetzung zu gehen. Und dann unterschreibe ich, das ist ja immer dann das Angebot, ne, was da dann drin steht, oder was mit diesen Abmahnungen eben kommt. Da heißt es dann, naja, entweder, genau, wir tragen das potenziell vor Gericht aus und dann kommen ganz viele Kosten auf Sie zu, oder Sie verpflichten sich halt einfach hier mit Unterschrift und zu einer gewissen Vertragsstrafe, falls Sie es dann doch machen, nicht mehr darüber zu sprechen. Und das ist dann einfach eine Option, die sich dann bei vielen Betroffenen, gerade wenn sie eben alleine und überfordert sind, dann einfach als sehr attraktiv erscheint und dann unterschreiben auch viele Einzelpersonen erstmal diese Erklärungen und haben sich dann quasi de facto schon aus dem öffentlichen Diskurs drängen lassen.
Das sagt Philipp Wissing, er ist von der No Slaps Anlaufstelle. Das war schon. Ha, jetzt hört man mich besser. Das sagt Philipp Wissing von der No Slap Anlaufstelle. Ich habe mit ihm gesprochen über die missbräuchlichen gerichtlichen Vorgehen von ja, Unternehmen, anderen Akteuren gegen zum Beispiel JournalistInnen oder auch NGOs. Und das war nur der erste Teil des Gesprächs. Im zweiten Teil des Gesprächs wollten wir mal ein bisschen genauer hingucken, was die No Slap Anlaufstelle eigentlich machen kann, wie sie halt eben Betroffene unterstützen kann. Zuvor hören wir jedoch noch mal Musik, und zwar hören wir die Antilopen Gang mit einer Live-Version von Gestern war nicht besser. Und in dem Sinne, viel Spaß.
Es ist eigentlich egal, was wir hier machen, juckt in ein paar Jahren niemand mehr, doch wir werden noch wissen, wie es war. In Erinnerungen schwelgen, so vergangenheitsbezogen, alles das, woran wir glaubten, war die ganze Zeit gelogen. Antilopen ist das Beste und das Schlimmste meines Lebens, kein Klischee, ich hätte nie gedacht, wohin es uns verschlägt. Doch das geht nicht lange gut, das geht wieder kaputt, wir werden scheitern an uns selbst und niemand anderes ist schuld. Es ist verrückt, ich hab mein Glück so oft mit Füßen getreten, dass ich beschloss, es wäre besser, nur noch nüchtern zu leben. Alle paar Jahre steht man da, sammelt die Scherben zusammen. Es geht ja immer weiter, das ist das Perverse daran. Den Kopf in die Erde zu ranzen, eine vernünftige Idee. Aber sich selber umzubringen, ist das Dümmste, was es gibt. Doch ich blick nicht mehr zurück und ich blick auch nicht nach vorne. Ich tu nur in mir und jetzt genau das, was ich immer wollte. Ich hätte so gern an das Schicksal geglaubt, mich für immer treiben lassen, alles nimmt seinen Lauf. Doch es war immer nur ein Zufall, ob man Glück oder Pech hat. Gestern war nicht besser und heute ist nicht schlechter. Ich hätte so gern an das Schicksal geglaubt, mich für immer treiben lassen, alles nimmt seinen Lauf. Doch es war immer nur ein Zufall, ob man Glück oder Pech hat. Gestern war nicht besser und heute ist nicht schlechter. Erstens kommt es anders und zweitens halt die Backen, denn das Leben tritt dir hinterrücks mit Anlauf in den Nacken. Und immer wenn man glaubt, man hat alles im Griff, kommt dieser Anruf, den man dann ein Leben lang nicht mehr vergisst. Nichts ist vorbestimmt. Was für ein Schrott, nur naive Trottel glauben an den allmächtigen Gott. Ich bedanke mich bei niemand, weiß das Gute nicht zu schätzen. Was der Zufall dem er schenkte, wird die Zukunft schon zerbrechen. Die Schlösser, die ich baute, wurden eine Ruine. Doch ein neues Schloss zu bauen, ist für mich reine Routine. Und dass die Frau, die ich mal liebte, mich so abgrundtief enttäuschte, hätte ich nie erwartet. Es macht mich traurig noch bis heute. Die Zeit heilt ein Scheiß, sie schreitet nur voran. Zeigt ihr eine breite Fratze durch die Zeiger an der Wand. Eines Tages stumpft man ab und es wundert mich kaum, denn auf ein Hoch folgt ein Tief, aber umgekehrt auch. Ich hätte so gern an das Schicksal geglaubt, mich für immer treiben lassen, alles nimmt seinen Lauf. Doch es war immer nur ein Zufall, ob man Glück oder Pech hat. Gestern war nicht besser und heute ist nicht schlechter. Ich hätte so gern an das Schicksal geglaubt, mich für immer treiben lassen, alles nimmt seinen Lauf. Doch es war immer nur ein Zufall, ob man Glück oder Pech hat. Gestern war nicht besser und heute ist nicht schlechter. Ich hätte so gern an das Schicksal geglaubt, mich für immer treiben lassen, alles nimmt seinen Lauf. Doch es war immer nur ein Zufall, ob man Glück oder Pech hat. Gestern war nicht besser und heute ist nicht schlechter.
Singt die Antilopengang in einer Live-Version. Anti-Alles-Aktion Live heißt das Album, was erschienen ist. Und live werden sie auf jeden Fall einen Abschied feiern, zelebrieren, verkünden. Ich weiß es nicht, im Sommer diesen Jahres in Berlin. Hier bei Radio Frei geht's jetzt weiter mit dem Gespräch mit Philipp Wissing. Mit ihm habe ich gesprochen über Slaps, also sogenannte strategische Klagen, mit denen Unternehmen und andere mächtige AkteurInnen versuchen, JournalistInnen, AktivistInnen und zivilgesellschaftliche Initiativen einzuschüchtern. Und wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass in Deutschland ist vor allen Dingen so ist, dass eher nicht ganze Redaktionen zum Beispiel oder Medienhäuser angeklagt werden, sondern einzelne JournalistInnen, die natürlich dann eben ja auch ganz individuell mit dem Druck umgehen müssen. Und genau an der Stelle wollen wir jetzt wieder einsteigen mit dem Gespräch mit Philipp Wissing von der NoSlap Anlaufstelle. Also diese Vereinzelungsstrategie, nenne ich mal, die ist ja auch aus anderen Bereichen irgendwie bekannt. Und was da immer hilft und ganz wichtig ist, ist, dass sich Leute zusammenschließen. Und das NoSlap-Bündnis, das ist ja, oder das Projekt NoSlap, die Anlaufstelle NoSlap, die wird ja auch von verschiedensten AkteurInnen und Organisationen getragen. Reporter ohne Grenzen zum Beispiel, der Deutsche Journalistinnenverband, Fragt den Staat und noch viele andere PartnerInnen stehen dahinter. Sie helfen ja ganz konkret Betroffenen, also JournalistInnen, BloggerInnen, AktivistInnen. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie sieht so eine konkrete Hilfe aus? Sie haben eben auch schon gesagt, es gibt so Fragebögen bei Ihnen. Wenn ich jetzt mit meiner Berichterstattung hier als kleine ehrenamtliche Journalistin bei so einem kleinen freien Radio in Thüringen auf einmal so eine Klage vorliegen habe oder vielleicht auch erstmal nur einen Anruf und eine Nachfrage oder eine Mail und ich wende mich dann an Sie, wie sieht das dann so eine konkrete Unterstützung aus?
Wir haben einmal, wie gesagt, unseren Beirat aus Rechtsexpertinnen, zu dem wir sozusagen vermitteln können. Wir haben leider nicht das Budget, um umfassende Rechtsberatung selber bieten zu können, was wir gerne anbieten würden, weil das eigentlich wirklich sehr, sehr elementar ist. Aber genau, wir können zumindest fähige Expertinnen vermitteln, die sozusagen das auch als Problem verstehen. Das muss man nämlich auch dazu sagen. Einige Anwältinnen sehen das nicht als Problem. Klar, das sind vor allem Anwältinnen, die für Kanzleien arbeiten, die auch dafür bekannt sind teilweise, dass sie halt oft auch einfach also auch slappen. Das ist natürlich eine große Kontroverse. Aber genau, da gibt es, glaube ich, einfach solche und solche unter den Anwältinnen. Und das ist auf jeden Fall eben eine Hilfe, die wir anbieten können, da an gute Expertinnen zu kommen, die da auch sensibel sind und das entsprechend empathisch begleiten. Den anderen zweiten großen Punkt, den wir eben sehen, ist dann zu schauen, okay, wie bin ich selber vernetzt, in welcher Community bin ich, in welchem Kontext, kollegial, nachbarschaftlich, in Initiativen etc. Wie schaffe ich, dass es nicht mehr alleine mein Problem bleibt? Und da bieten wir eben auf jeden Fall auch Gespräche an, sowohl mit Angehörigen als auch mit, genau, wenn es im beruflichen oder auch ehrenamtlichen, aber journalistischen Kontext ist, dann eben Gespräche mit Redaktionen, mit Kolleginnen allgemein. Im gewerkschaftlichen Bereich sind wir auch immer wieder aktiv, also zum Beispiel die Aktion gegen Arbeitsunrecht, auch Teil der Kooperationspartner unserer Anlaufstelle. Genau, da geht es dann auch eben darum, mit Gewerkschaften vielleicht nochmal mehr Kontakt aufzunehmen und mit Kolleginnen und so weiter. Also da schauen wir dann quasi auf diesen Community-Aspekt, dass man dann nicht alleine bleibt und dann im besten Fall eben sowohl sich gemeinsam um die Finanzierung der Auseinandersetzung kümmert, das ist der eine große Punkt. Und wie gesagt, da geht es wirklich erstmal vor allem um die eigenen Anwaltskosten, die schnell entstehen. Man findet oft Anwältinnen, die mal drüber schauen und einen ersten Eindruck geben. Das ist durchaus möglich, dass man da nette Anwältinnen findet, die das quasi umsonst oder für wenig Geld machen. Aber spätestens, wenn man wirklich dann einen Prozess vorbereitet, dann muss man einfach in der Lage sein, Anwältinnen zu bezahlen. Das ist teuer. Und da genau würden wir dann einfach unterstützen durch Crowdfunding und durch gemeinsame andere Aktionen an das nötige Geld zu kommen. Und im Zweiten dann aber schon auch wirklich vorzubereiten, wie man sich selber wiederum öffentlich dazu positioniert, dass es jetzt ein Verfahren gibt. Also das ist sozusagen die PR-Dimension, die wir da ganz wichtig finden, weil die erstmal wichtig ist, um das Phänomen SLAPP auch mehr bekannt zu machen, also um einfach darauf hinzuweisen, dass es eben passiert, dass man darüber spricht. Mir passiert das gerade. Aber auch wirklich dann in den konkreten Fällen gibt es eben das, was oft als Streisand-Effekt bezeichnet wird. Also es gab einen Fall in den USA, wo eine prominente Person, Barbara Streisand, und die eben da wurde auch versucht, mit rechtlichen Mitteln dafür zu sorgen, dass eine Berichterstattung also aufhört. Aber das Ganze ist dann ins Gegenteil umgekippt und eigentlich wurde die Berichterstattung dann erst recht groß, eben weil rechtlich vorgegangen wurde, also weil man das dann eben skandalisiert hat. Und das ist so das Best-Case-Szenario, wo wir auch immer unterstützen wollen, dass das dann erreicht wird, dass man eben das nutzt, dass man jetzt rechtlich angegangen wird, um erst recht öffentlich darauf aufmerksam zu machen, worauf man davor ja schon aufmerksam gemacht hat. Genau, und deswegen ist also das, was wir machen, neben der Referenz und dem Hinweis auf Rechtsexperten, unterstützen wir dann eben die finanziellen Mittel aufzutreiben, aber eben auch wirklich sich strategisch zu überlegen und auch gemeinsam auch da nicht alleine zu sein, wie man eben jetzt erst recht dann dieses Vorgehen der Gegenseite nutzt, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, mit dem man ja in die Öffentlichkeit gegangen ist.
Bevor wir jetzt nochmal über Möglichkeiten sprechen, wie man jetzt auch gegen SLAPPs vorgehen kann, also auf Ebene des Gesetzgebers, Sie haben eben auch schon die EU-Richtlinie angesprochen, würde ich nochmal kurz auf so einen Schritt davor kommen. Und zwar, Sie haben es eben auch schon gesagt, vor Gericht zu gehen und sein Recht einzufordern, das ist Grundprinzip Rechtsstaatlichkeit, das ist auch eine wichtige Säule in der Demokratie. Aber dennoch lese ich immer, wenn ich mich im Vorfeld zu den SLAPPs informiert habe, das ist auch ein Angriff auf den freien demokratischen Diskurs. SLAPPs sind eine Gefahr für die Demokratie, weil sie halt eben Kritik und auch eine freie Berichterstattung mit Blick zum Beispiel auf Journalismus ja auch gefährden. Würden Sie sagen, das ist wirklich schon auch ein Einfluss auf Recherche und kritische Berichterstattung oder eben auch an öffentlicher Kritik, öffentlichen Druck hier in Deutschland auch auszumachen ist? Gibt es schon so eine Schere im Kopf oder so einen vorauseilenden Gehorsam bei den Betroffenen?
Also bei den Betroffenen gibt es das sicherlich. Das berichten eigentlich alle Betroffenen, dass sie, dass da immer die Gefahr besteht, dass sie jetzt einfach in Zukunft viel vorsichtiger sind. Es sei denn, sie haben eben eine sehr gute Erfahrung. Also da gibt es eben durchaus auch Beispiele, ganz, ganz prominent, das auch so ein bisschen zu Beginn der Aktivitäten des Deutschen SLAPP-Bündnisses steht, ist zum Beispiel das Umweltinstitut in München, das sich da sehr erfolgreich gewehrt hat gegen rechtliches Vorgehen, da ging es um den Einsatz von Pestiziden bei der Apfelernte und Apfelproduktion. Und da haben dann eben Verbände von Apfelbauern geklagt, wollten dagegen vorgehen und das Münchner Umweltinstitut konnte das sehr gut nutzen, um eine große Öffentlichkeitskampagne zu machen, um darauf aufmerksam zu machen. Und die haben es sogar geschafft, dann im Zuge des Gerichtsverfahrens, das dann tatsächlich auch stattgefunden hat, an mehr Dokumente noch zu kommen, die dann sozusagen belegen konnten, dass wirklich, also und dass eigentlich sogar noch mehr Pestizide eingesetzt wurden, als sie zunächst befürchtet hatten. Also das haben sie komplett gedreht und war ein riesen PR-Erfolg dann für dieses Münchner Umweltinstitut. Da gehen, und da gibt es noch ein paar andere Beispiele, aber es gibt schon durchaus die Beispiele, wo die Betroffenen dann sehr bestärkt auch rausgehen, weil sie es eben geschafft haben, das Ganze vor allem in der Öffentlichkeitsarbeit positiv effektiv und gut zu gestalten und natürlich auch die finanziellen Mittel dann aufbringen konnten für eine gute anwaltliche und rechtliche Beratung. Aber genau, wenn das sozusagen nicht ganz klar ist oder sehr, hauptsächlich riskant ist, dann ist das auf jeden Fall verunsichernd. Und genau, deswegen denken wir, dass es absolut wichtig ist, eben davon auszugehen, dass sowas passieren wird und nicht nur jetzt die einzelnen Betroffenen oder auch potenziell Betroffenen zu schulen, sondern schon eben auch in der Öffentlichkeit auch aufmerksam zu machen, wie zum Beispiel hier in dem Interview, dass es unseres Erachtens eben schon ein Problem darstellt, diese Verrechtlichung von Diskursen. So ist es dann oft auch schon diskutiert, auch in entsprechenden Fachdiskursen. Und dass wir schon eigentlich alle dazu aufrufen, also vorsichtig zu sein, rechtlich vorzugehen gegen Äußerungen. Es gibt das Recht dazu und das stellen wir auch nicht in Frage, genau, das haben Sie gerade auch schön nochmal ausgeführt. Jede kann potenziell erstmal etwas abmahnen oder erstmal auch gerichtlich prüfen lassen, ob das jetzt legitim ist oder nicht. Das Recht dazu hat jede. Aber wir meinen eben schon, dass es zu einem demokratischen Miteinander, einem demokratischen Diskurs dazugehört, jetzt nicht sofort jede rechtliche Option immer auszureizen, sondern eigentlich gerade, wenn es um die öffentliche Debatte geht, um öffentlichen Diskurse, so viel Kritik wie möglich auszuhalten. Das ist einfach das, was wir allen, insbesondere Unternehmen oder eben ressourcenstarken Unternehmen, wirklich ans Herz legen, auch in der aktuellen gesellschaftlichen Stimmung, einfach da möglichst viel auszuhalten, möglichst viel Kritik auszuhalten, auch möglichst. Und das ist dann immer auch, also kann ich persönlich immer gar nicht so nachvollziehen, jetzt bei gerade großen Firmen oder auch sehr reichen Einzelpersonen, wie angegriffen man sich da dann teilweise führt von irgendwelchen Details, die vielleicht wirklich auch nicht sauber recherchiert sind. Ne? Also es passiert ja sowohl journalistisch als auch gerade dann im Laienbereich, Blogging oder so, dass Dinge nicht ganz korrekt formuliert sind, aber auch da einfach nicht so dünnhäutig zu reagieren. Man kann da eine Gegendarstellung machen, man kann sagen, der Akteur hier stellt mich so und so da, das stimmt gar nicht, hier sind die Belege, dass es nicht so stimmt. Das kann man als Teil der öffentlichen Debatte gestalten und man muss nicht immer alles vor Gericht vorziehen. Und dass das so ein Trend ist, also dass immer mehr, die Mittel dazu haben, dann auch wirklich dazu, also zu dieser Option greifen und eben anwaltlich dann sofort hinterher sind, das finden wir schon einfach fragwürdig und ja, würden eben wirklich dazu aufrufen, Debatten nur im Extremfall zu verrechtlichen, also nur im Extremfall eigentlich darauf hinzuwirken, dass das Ganze jetzt vor Gericht entschieden wird. Weil vor Gericht ist es dann einfach keine freie öffentliche Debatte mehr, wo es verschiedene Perspektiven gibt, sondern da wird dann am Ende halt hoheitlich entschieden sozusagen, was jetzt ist und sein darf und was nicht. Und wie gesagt, das hat auch ganz oft seine Berechtigung. Also das will ich nicht pauschal jetzt schlecht reden. Aber genau, gerade ressourcenstarke Akteure sind, glaube ich, wirklich dazu aufgerufen, sich dreimal zu fragen, ob es jetzt wirklich relevant ist gegen diese oder jene Aussage. Und auch, also mag sie auch, wie gesagt, nicht 100% sauber recherchiert sein, aber dagegen jetzt rechtlich vorzugehen, weil das einfach große Auswirkungen haben kann und wirklich Leute aus dem Diskurs drängt und auch ein Stück weit weiter Demokratie verdrossen macht und dann einfach auch ein Eindruck entsteht von, ja gut, ich brauche hier eh gar nichts zu sagen, weil es kriegt sofort Abmahnungen, es wird sofort ultra stressig. Genau, also haben wir da auf jeden Fall einen Appell, weniger Verrechtlichung und mehr Kontroverse und auch ja Nuancen auszuhalten.
Sie haben sie eben schon angesprochen. Ich komme da jetzt auch zu meiner letzten Frage. Die EU-Richtlinie, die ja erlassen wurde, und es ist eine EU-Richtlinie, das heißt, sie muss natürlich noch auf nationaler Ebene in Gesetze oder vom Gesetzgeber sozusagen angewandt werden. Können Sie da so eine gewisse Zwischenbilanz schon mal ziehen? Also was hat sich bisher in dem letzten Jahr vielleicht auch in Deutschland getan mit Blick auf ja Schutz vor solchen Slaps? Und wo sehen Sie noch den dringendsten Handlungsbedarf?
Genau, also es ist EU-Richtlinie über den Schutz von Personen, die sich öffentlich beteiligen, vor öffentlich unbegründeten Klagen oder missbräuchlichen Gerichtsverfahren, so heißt es. Die jetzt umgesetzt wird, da ganz richtig, am 11. April 2024 wurde sie, also ist sie in Kraft getreten. Es muss sie sozusagen, also genau, 2 Jahre später, also sprich dieses Frühjahr umgesetzt sein. Als positiven Effekt würde ich auf jeden Fall beschreiben, die Dynamik, die das Thema dadurch gekommen ist. Also auch unsere Anlaufstelle hat sich auf kurz vor Verabschieden der Richtlinie gegründet und auch in anderen europäischen Staaten ist einfach viel mehr Aktivität zu sehen, seit die EU das Thema ernst nimmt. Das finde ich so auf jeden Fall gut. Ich glaube, was jetzt die konkrete Umsetzung angeht, da sehen wir den aktuellen Regierungsentwurf, den es ja da auch schon dazu gibt, also für ein deutsches Gesetz, durchaus kritisch, weil der eigentlich nicht wirklich über das hinausgeht, was die Europäische Union in der Richtlinie verfügt, also sozusagen das, was dann umgesetzt werden muss. Und was aber sehr begrenzt ist, das hat teilweise auch oder größtenteils auch mit Kompetenzen zu tun. Also die Europäische Union kann nicht zum Beispiel sich in Fälle einmischen, die rein innerstaatlich sind. Deswegen ist in dieser Richtlinie ein großer Punkt eben die, dass es sich hier sozusagen um grenzüberschreitende Fälle handeln muss, damit diese Richtlinie greift und das Gesetz, das sozusagen einfach nur die Richtlinie umsetzt, greift dann erst, wenn es wirklich ein grenzüberschreitender Fall ist. Und jetzt sind halt nicht alle Slap-Fälle grenzüberschreitend. Also es gibt durchaus Firmen oder Einzelpersonen mit Sitz in Deutschland, die gegen Berichterstattung von Leuten, die auch einen Sitz in Deutschland haben, vorgehen, und zwar missbräuchlich. Sowas könnte dann nach dem Gesetz, wenn es so umgesetzt würde, wie gerade von der Regierung vorgeschlagen, gar nicht geahndet werden oder unter diesem Begriff rechtlich gefasst werden, weil es eben nicht grenzüberschreitend ist, der Fall. Und also allein das finden wir schon eigentlich sehr schwach, dass man da nicht den Empfehlungen auch folgt, die es auch gibt seitens der Europäischen Union, die da ganz klar dazu gesagt hat und als Empfehlung ausgesprochen hat für die Mitgliedstaaten, das halt dann jeweils individuell nochmal anzupassen, auch auf rein innerstaatlichen Bereich. Das sehen wir eigentlich als einen der größten Punkte. Dann ist schon auch die Sache mit den vor- und außergerichtlichen Fällen einfach nicht geregelt in dem Gesetz. Das ist schwierig zu regeln. Also wie gesagt, ich bin selber juristischer Laie, aber was ich davon verstehe, ist nicht ganz leicht, da eine gute gesetzliche Lösung dafür zu finden, wo wir jetzt auch viel gesprochen haben, Abmahnungen. Ne? Also es kommt noch gar nicht zum Gerichtsverfahren und trotzdem passiert schon was. Aber auch da hätten wir uns ein bisschen mehr Kreativität und Ambition gewünscht, zu versuchen, das zumindest irgendwie gut anzugehen in der deutschen Gesetzgebung. Und dann ist letztlich auch eigentlich keine wirklich große Sanktion vorgesehen. Also gibt dann so eine Gebühr, also wenn dann wirklich nach diesem Gesetz, das dann kommt, ein grenzüberschreitender Fall eindeutig als Slap festgestellt wird, dann gibt es eine Gebühr, aber es ist unseres Erachtens eigentlich keine ausreichende Abschreckung für wirklich ressourcenstarke Akteure, das eben nicht zu tun, weil schon so ein bisschen die Hoffnung wäre bei so einer Gesetzgebung, ne, dass es einfach finanziell unattraktiv wird, einfach mal drauf los zu slappen sozusagen. Also da sehen wir einiges an Nachbesserungsbedarf. Wir sind auch im Gespräch mit ParlamentarierInnen von allen demokratischen Fraktionen und sind da jetzt auch gespannt auf die Lesung im Bundestag und die Debatte, die da kommen wird. Wir wissen noch nicht genau, wann das passieren wird, aber jetzt einfach ja, demnächst wird das stattfinden. Genau, da werden wir uns auf jeden Fall auch einbringen, auch vor dem Hintergrund unserer Erfahrung und Expertise, und hoffen, dass da der Gesetzgeber eben nochmal ein bisschen umfassender ansetzt und ein Gesetz hier in Deutschland auf den Weg bringt, das eben nicht nur die Mindestvorgaben erfüllt, sondern ja irgendwie im Interesse der Betroffenen und letztlich im Interesse von einer fairen öffentlichen Debatte ein möglichst starkes Gesetz formuliert.
Das sagt Philipp Wissing von der Anlaufstelle No Slap. Und dieses Interview und natürlich auch den Link zu der in dem Interview angesprochenen Studie der Otto Brenner Stiftung und eben auch einen Link zu der No Slap Anlaufstelle, die findet ihr dann im Nachgang der Sendung auf unserer Homepage unter www.radio-frei.de. Hier geht's jetzt mit Musik von der Hinterland Gang weiter. Die haben ein neues Album rausgebracht. Vielleicht wird alles gut und wir hören da jetzt Keine Angst.
Hab keine Angst mehr davor, was du von mir hältst. Laufen zusammen bis ans Ende der Welt. Tausend Fragen in meinem Kopf drin. Kann es sein, dass ich verrückt bin? Wusste lange nicht, was ich will. Doch jetzt weiß ich es, ich will dich. Mach den Kreis auf, dreh den Bass laut. Fliege hoch, mein Freund, doch pass auf. Zu viele Ängste und zu viel Druck müssen raus, sonst macht es uns kaputt. Es geht darum, dass wir hier glücklich sind. Du bist nicht zu dick, du bist nicht zu dünn. Du bist genau richtig, du bist perfekt. Und blind ist nur, wer das nicht checkt. Hab kein Angst mehr davor, was du von mir hältst. Laufen zusammen bis ans Ende der Welt. Ans Ende der Welt. Ich denk andauernd nur an morgen. Ich arbeite zu viel. Bin nie einfach im Moment. Keine Ahnung, was ich fühl. Ich glaube, eine Pause ist gerade alles, was ich brauche. Die Gedanken aus euch wiedersehen.
einfach spüren, dass ich lebe. Die letzte Zeit wie ein Roboter. Auf die Arbeit und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Dann kommt die Angst loszulassen. In neue Wellen springen, es einfach mal zu machen. Ich glaub, ich lass jetzt los, ich glaub, ich lass mich treiben. Weiter nach vorne, aber ohne zu beeilen. Die anderen warten, aber ich brauch noch eine Zeile. Also ciao Leute, das ist die letzte Zeile.
Hab keine Angst mehr davor, was du von mir hältst. Laufen zusammen bis ans Ende der Welt. Ans Ende der Welt. Hab keine Angst mehr davor, was du von mir hältst. Laufen zusammen bis ans Ende der Welt. Ans Ende der Welt.
Hinterlandgang waren das gerade mit keine Angst. Und wir haben davor ein Interview zu ja strategischen, missbräuchlichen Klagen von Unternehmen und anderen einflussreichen AkteurInnen gegenüber Journalisten und AktivistInnen gesprochen, die damit eben versuchen, ja Kritik mundtot zu machen. Und Philipp Wissing, mit dem ich da gesprochen habe von der NoSlap-Anlaufstelle und dem NoSlap-Bündnis, hat ja auch so ein paar Forderungen ja auch an Politik implizit da auch geäußert. Und wie gesagt, ihr findet auch auf unserer Homepage jetzt im Nachgang der Sendung nochmal einen Link ja zu der Anlaufstelle und auch zu einer Seite der Otto-Brenner-Stiftung, wo nochmal die Studie zu ja, Slaps in Deutschland, wo verschiedenste Aktivistinnen, Journalistinnen befragt wurden, nachzulesen ist. Und auch die politischen Forderungen des No-Slap-Bündnisses, die stammen aus dem März vergangenen Jahres und haben natürlich jetzt noch eine besondere Aktualität, weil ihr habt es eben gerade gehört, im Frühjahr diesen Jahres eben auch nochmal im Bundestag über ja die Gesetzesnovellierungen in Deutschland gesprochen werden muss, damit natürlich auch die EU-Richtlinie, die vor 2 Jahren bereits ja beschlossen wurde, auch hier auf nationaler Ebene umgesetzt werden kann. Und aus diesem Schreiben habe ich hier nochmal so ein paar Sachen rausgezogen, beziehungsweise politische Forderungen. Zum einen sollen laut dem No-Slap-Bündnis Gerichte zukünftig genauer hinschauen, wenn sie denn eben mit sogenannten Slap-Klagen befasst sind, also eben mit Verfahren, die vor allen Dingen eben dazu dienen, Kritikerinnen und Kritiker einzuschüchtern. Und solche Fälle sollen dann frühzeitig erkannt und auch möglichst schnell beendet werden. Grundlage dafür soll und kann eben auch die klare Slap-Definition sein, die sich an den Empfehlungen des Europarats orientiert. Bei der Umsetzung der EU-Richtlinie in deutsches Recht soll außerdem auch Rechtsmissbrauch umfassend verhindert werden, nicht nur eben bei grenzüberschreitenden Fällen, wie es Philipp Wissing gerade eben beschrieben hat, sondern auch bei Fällen, die innerhalb Deutschlands stattfinden, also wenn sowohl ja, Kläger als auch Angeklagte halt eben ja, in Deutschland sesshaft sind. Außerdem sollen Gerichte dafür sorgen, dass der finanzielle Druck auf die Beklagten verringert wird. Das heißt, wer eben eine missbräuchliche Klage erreicht, der soll dann stärker an den Kosten beteiligt werden und unter Umständen auch eine Sicherheitsleistung hinterlegen müssen. Und die Verteidigungskosten der Betroffenen sollen vollständig ersetzt werden, auch dann, wenn sie über die üblichen gesetzlichen Sätze hinausgehen. Denn wir haben es eben gerade auch schon gehört, es kommt auch ein hoher finanzieller Druck und Aufwand auf die Betroffenen zu. Und Klägerinnen und Kläger sollen zudem dann auch eben verpflichtet werden, entsprechende Gerichtsentscheidungen öffentlich zu machen. Bei unbegründeten Anzeigen wegen Verleumdung sollen Gerichte dann den Betroffenen häufiger eine Entschädigung auch zusprechen. Wichtig ist eben aber auch die Aufklärung, schreibt das No-Slap-Bündnis in diesem Policy Paper. Der Staat, etwa über das Bundesamt für Justiz, soll umfassend über Slap-Klagen informieren und auch über neue Regelungen zum Schutz der Betroffenen. Und zivilgesellschaftliche Organisationen sollen Betroffene unterstützen dürfen, zum Beispiel eben durch Stellungnahmen vor Gericht. Und außerdem braucht es auch eine psychosoziale und juristische Beratung sowie eine kontinuierliche Dokumentation von solchen Slap-Fällen. Initiativen, die diese Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel eben die No-Slap-Anlaufstelle, sollen halt eben auch in Zukunft ausreichend finanziell unterstützt werden. Wie gesagt, nachhören könnt ihr das alles und natürlich auch noch tiefergehend euch recherchieren, und auch Links zu der Anlaufstelle bekommt ihr unter www.radio-frei.de. Wir hören jetzt nochmal Musik von Conny, Geschichte eines Schweigens, die aktuellste Single von ihm.
Das ist die Geschichte eines Schweigens, Geschichte meines Schweigens, Geschichte eines Krieges, der schrie, pick deine Seite, Geschichte einer richtigen Seite, die es nicht mehr ist, und eines Schweigens, das jetzt Weltgeschichte ist, ja, von Free Palestine und ob man das so sagen darf, von versteckten Partyschals, wenn überhaupt, dann from Hamas, Geschichte einer Staatsräson, Geschichte eines Massakers, verübt eines Oktobertags, Geschichte eines Racheakts, Geschichte dreier Genozide, zuerst made in Germany, dann manifestiert in einer Uhr von Ali Khamenei, jetzt in Netanyahu. Jahuskopf. Kann man es noch anders sehen? Geschichten voller LKWs, die vor geschlossenen Grenzen stehen. Ich schreib, es geht doch um mich und Rap vom solidarisch sein. Aber Gaza namentlich zu nennen, ist mir anscheinend zu heiß. Insta-Nachrichten, die fragen, warum ich noch dazu schweig. Neben es geht doch um mich, hat wieder 100 neue Likes. Deutsche Solidarität ist scheinbar ziemlich exklusiv. Niemals kann es sowas geben wie einen gerechten Krieg. Geschichte eines weißen Jungen, der blumige Texte schrieb, bis No Other Land in einem Kino um die Ecke lief. Immer wenn ich lese, warum sagt ihr nichts, dann mein die mich. Ich weiß nicht, was es zu diesem Zeitpunkt noch zu leugnen gibt. Such dir aus, hältst du mich für feige oder heuchlerisch? Ich will, dass es für diese Geschichte genug Zeugen gibt. Geschichte eines Zweigs, Geschichte meines Zweigs, Geschichte eines Nura-Videos und des Vertreibens. Geschichte von Melonen, die überall in Kommentaren waren. Geschichte einer Geisel, die man zwingt, ihr eigenes Grab zu graben. Geschichten so verworren, dass man Angst bekommt, sie zu erzählen. In denen wir so tun, als ob's nur um den Nahen Osten geht. Geschichten, in denen erst die Empathie und dann die Worte fehlen. Geschichte meines Zweigs ist zwar ehrlich, doch sie kommt zu spät.
Geschichte eines Schweigens war das gerade von Conny, und da habe ich mich auch gerade sehr abgeholt gefühlt, und vielleicht an der Stelle schon mal ein Filmhinweis, der da so ein bisschen an das Thema anknüpft, und zwar wird es Ende des Monats ab dem 29. Januar im Kinoclub am Hörschlagufer den sehr wichtigen und ich glaube aber auch sehr mitnehmenden Film Die Stimme von Hind Rajab zu sehen geben. Das ist eine Mischung aus Dokumentation und nachinszenierten Film. Grundlage ist ein mehrstündiges Gespräch der 5-jährigen Palästinenserin Hind Rajab, die unter israelischen Beschuss geraten ist. Gemeinsam mit ihrer Familie hat sie sich in einem Kleinwagen befunden, als sie evakuiert wurde, kann man gar nicht sagen, als die BewohnerInnen von Gaza-Stadt halt eben und Gaza aufgefordert wurden, ihre Heimat zu verlassen, hat sie sich mit ihrer Familie in einem oder Teilen ihrer Familie in einem Kleinwagen befunden und wurde von der israelischen Armee angegriffen. Und wie gesagt, sie telefoniert mit dem roten Halbmond, und in dem Film werden auch Originalausnahmen aus dem Telefongespräch mit eingewoben, und die Geschichte von Hind Rajab steht dabei wahrscheinlich einerseits stellvertretend für die tausenden Kinder, die in dem aktuell auch immer noch anhaltenden Krieg im Nahen Osten gestorben sind, sticht aber eben daraus hervor, da er halt eben ja so krass dokumentiert. Ist die Stimme von Hind Rajab Ende des Monats dann auch im Kinoclub am Hörschlauchufer zu sehen. Mit Musik geht's jetzt hier weiter. Das ist dann auch die letzte Musik, bevor ich mich von euch verabschiede. Und wir hören jetzt Kapatult mit Niemand.
Weil mit leeren Händen hierher kommen sich halt falsch anfühlt. Und niemand redet jemals von sich aus über dich mit mir. Niemand redet jemals mit mir. Und niemand redet jemals von sich aus über dich mit mir. Niemand redet jemals mit mir. Und ich will auch sowieso nicht drüber reden. Und ich will auch sowieso nicht drüber reden.
niemand war das gerade von Kappa-Tult. Und ein wichtiger Grundsatz beim Radiomachen ist Redundanz, Redundanz, Redundanz. Deswegen sage ich euch das jetzt auch zum wiederholten Male und ihr werdet es noch öfter hören. Die sind auch live am 20. März hier in Erfurt in der Engelsburg und holt euch ein Ticket, geht dahin. Es wird sicherlich großartig. Ein anderes großartiges Live-Event wird euch an diesem Samstag im AJZ erwarten. Auch das habt ihr hier schon gehört. Es wird Punkmusik geben von Euronie, Crop Action und auch natürlich Schweinehaufen. 19 Uhr geht's los im AJZ, Samstag, 17. Januar. Und wir hören natürlich jetzt noch Schweinehaufen mit Kevin.
Kevin sitzt im Einkaufswagen, denn die Eltern gehen einkaufen. Es wird immer mehr zu tragen, doch der Kevin will nicht laufen. Er macht ordentlich Theater, plötzlich eskaliert der Vater. Geschockt, was hat der Kevin da verbockt? Im Bällebad bricht Chaos aus, die Kinder wollen nur noch raus. Dem Ekel können sie nicht trotz, müssen in das Becken kotzen. Der kleine Kevin möchte aus dem Smallland geholt werden.
Wunderbar, Schweinehaufen war das live zu erleben am Samstag mit anderen Punkbands Euronie und Crop Action unter anderem am Samstag, 17. Januar im AJZ ab 19 Uhr. Alle Infos könnt ihr natürlich an den jeweiligen Internetseiten, auf den Internetseiten euch nochmal anschauen. Und damit verabschiede ich mich von euch. Hier geht es jetzt direkt weiter mit dem LAP-Magazin. Christine und Jana machen sich schon bereit. Alles andere zum Programm unter www.radio-frei.de. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Tschüss, macht's gut.